Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, der eine Wahlkampf ist vorbei und da ist schon der gewählte Mann fast jetzt im Amt und Würden, also im Weißen Haus in diesem Fall. Und der andere Wahlkampf, da stecken wir gerade mittendrin, nämlich der Bundestagswahlkampf bei uns. Über diese beiden Wahlkämpfe habe ich mit Julius Vandela gesprochen. Er ist Kampagnenstrategieberater, Wahlkampfexperte, hat im Prinzip den gesamten US-Wahlkampf letztes Jahr in den USA verbracht, war auch vor Ort, hat sich viele Trump-Rallies auch angeguckt, war auch beim Parteitag der Demokraten dabei. Und Michael, wenn du mal zurückblickst auf den US-Wahlkampf und guckst dir mal an, wie der Wahlkampf dort geführt wurde. Was ist dir besonders aufgefallen, wo du dir gesagt hast, ey, das ist cool, das hätte ich so nicht erwartet, dass das vor allen Dingen auch so gut funktioniert. Und das wäre vielleicht auch etwas für unseren Wahlkampf.
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass ich nenne es mal traditionelle Medien vielleicht immer weiter an Bedeutung verlieren. Und dass insbesondere Trump über Podcasts, über andere Portale doch eine gewisse Reichweite erzeugt hat. Und das würde ich mir als Kandidatin oder Kandidat für den Bundestagswahlkampf auch in Deutschland anschauen. Ist nicht 1:1 adaptierbar, aber auch bei uns gibt es Plattformen oder Facebook-Gruppen, die Reichweite erzeugen können.
Wenn du jetzt Kandidat wärst, mal ganz rein hypothetisch, worauf würdest du aktuell achten, wenn du jetzt hier in Deutschland Wahlkampf führst? Und was würdest du machen, was würdest du versuchen? Jetzt sagen wir mal, du bist nicht unbedingt nur in einem kleinen Wahlkreis irgendwo in der Peripherie, sondern das ist wirklich, du hast schon einen Namen, du bist schon vielleicht einer der größeren Kandidaten. Was würdest du machen?
Also ich würde brutal auf Reichweite setzen. Also ich würde alles, was keine Reichweite bringt, und das sind meistens so die traditionellen Dinge wie Informationsstand in der Straße XY vorm Edeka-Markt oder auch das Thema Flyer-Verteilung, was aus meiner Sicht vielleicht auch ein bisschen überschätzt wird, das würde ich eher sein lassen. Und ich würde gucken, okay, wo gibt es Reichweiten und wie komme ich da rein?
Super spannend, denn Julius Vandela habe ich auch diese Fragen gestellt und er hat das natürlich auch analysiert. Und zum Teil kommt er zu ähnlichen Rückschlüssen wie du, zum Teil aber auch ein bisschen anders. Also er hat zum Beispiel auch in der Veranstaltung, die wir mit ihm zusammen durchgeführt haben, die man sich auf YouTube auch nochmal angucken kann, den Link gibt es in den Shownotes, da hat er zum Beispiel gesagt, er würde auch die kleinen Influencer, wenn man zum Beispiel hier in Saarbrücken oder in St. Wendel im Wahlkampf hat, dass man so kleinere Influencer, Lokale vielleicht auch mal mitnimmt zu einem Termin. Also wenn man Flyer verteilen geht, dass man mal jemanden, der 1.000, 2.000 oder 5.000 Leute als Follower hat auf Instagram oder TikTok, dass man die einfach mal mitnimmt und deren Reichweite auch nutzt. Also das Thema Reichweite nutzen, da sagt Julius Vandela auch, das ist auf jeden Fall etwas. Und die ständige Exposure, also immer wieder sich ins Gespräch bringen, immer wieder vor Ort sein und vielleicht wirklich mal immer wieder auch eine neue Sau durchs Dorf jagen. Einfach um im Gespräch zu bleiben. Das sind so ein paar der Tipps, die er gesagt hat. Und wir haben uns im Interview nicht nur über den Wahlkampf unterhalten, sondern auch über das, was aktuell in den USA passiert, wie Trump einzuschätzen ist. Wir haben uns natürlich auch über Grönland unterhalten, eines der großen Themen. Ja, auch eine Sau, die Donald Trump durchs Dorf jagt. Und es ist ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch geworden. Und ich empfehle wirklich jeden, der den Podcast jetzt hört und das cool findet, sich auch die Veranstaltung nochmal auf YouTube anzugucken. Denn ja, wir haben versucht, das, was wir in der Veranstaltung gesagt haben, nicht nochmal im Podcast aufzugreifen. Da gibt es ein bisschen Überschneidung, aber es lohnt sich, beides anzuhören. Und jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Julius Vandela im Gespräch mit mir über den US-Wahlkampf, über Donald Trump und über den Bundestagswahlkampf, der bei uns ansteht. Viel Spaß. Und dann darf ich bei mir via Zoom ganz herzlich Julius Vandela begrüßen, Kampagnen- und Wahlkampfstratege, Experte in all diesen Sachen und vor allen Dingen ein USA-Kenner. Und Julius, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du bei uns bist.
Dominik, danke für die Einladung. Großartig, hier bei dir zu sein.
Ja, es macht großen Spaß, denn wir haben gerade eben unsere Veranstaltung zur US-Wahlkampf Wahl, zum US-Wahlkampf und dann auch den Schwenk zum Bundestagswahlkampf aufgenommen und gehalten. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir werden auch da ein paar Sachen nochmal aufgreifen heute. Wer das verpasst hat, die Veranstaltung, gibt es auf YouTube nochmal anzugucken. Also einfach auf den YouTube-Kanal der Unionsstiftung, Link gibt es in den Shownotes, gehen, da könnt ihr das nochmal angucken. Und wir reden jetzt aber vor allen Dingen über das, was in den letzten Tagen passiert ist. Es ist jetzt Anfang Januar, Donald Trump ist gerade bestätigt worden von seiner Kontrahentin Kamala Harris. Die musste es als Vizepräsidentin bestätigen, dass Donald Trump tatsächlich die US-Wahl 2024 gewonnen hat, dass er der nächste US-Präsident wird und damit am 20. Januar, also demnächst, ins Weiße Haus einziehen darf. Also 21. ist ja offiziell, 20. ist die Inauguration Speech. Julius, es geht wahnsinnig viel in den USA ab. Trump tut schon so, als wäre er Präsident. Er war es ja auch schon mal, also den Titel hat er auf jeden Fall. Was ist dir bei den letzten Pressekonferenzen, bei den letzten Auftritten von Donald Trump besonders hängen geblieben, wo du dir dachtest, so, es ist irre, aber es ist dann doch einfach purer Donald?
Ja, also ich meine, genau das, was du sagst, dass er quasi schon Präsident ist, ergibt sich wie der Präsident, tritt auf wie der Präsident und er verhandelt ja auch schon quasi wie der Präsident. Also ich meine, es laufen quasi schon Beitrittsgespräche, zumindest wenn man Donald Trump lauscht, ob Kanada jetzt demnächst der 51. Bundesstaat wird. Ne? Da würde man jetzt sagen, normalerweise und auch verfassungsgemäß darf sowas nur der sitzende Präsident verhandeln. Ne? Das ging ja schon letztes Jahr los, nachdem er die Wahl gewonnen hatte, dass er eben anfängt mit Zelensky zu telefonieren, wo dann eben auch kurz vor Joe Biden dazwischen kam und sagte, Moment mal, es wäre schon noch ganz gut, wenn du warten würdest, bis du dann auch wirklich vereidigt bist. Die Verfassung sieht das so vor. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum Donald Trump gewählt wurde, weil er eben auch unkonventionell ist und weil die Leute sagen, zumindest seine Wählerinnen und Wähler sagen, naja, vielleicht braucht es jetzt halt auch einfach mal was anderes. Vielleicht brauchen wir jetzt jemanden, der sich nicht an die klassischen Spielregeln hält. Wir haben gesehen, wo die uns hinbringen. Wir wollen jetzt eben explizit jemanden, der aufräumt, der Dinge anders macht, der quasi der Bull in the China Shop ist, beziehungsweise der Elefant im Porzellanladen. Und genau dafür haben sie ihn gewählt. Und das ist, was er ihnen jetzt im Endeffekt auch gibt. We're gonna be tired of winning. We're gonna do so much winning. Das ist die Aussage.
Mm. Und das haben auch eigentlich alle gesehen, dass jetzt genau das auch bevorsteht. Da ist jetzt einer, der fängt von Anfang an, wird der auf den Tisch hauen und wird unkonventionell, wird unbequem sein. Und man sollte sich direkt von vornherein mit ihm gutstellen. Also ich glaube, einer der ersten, der ihm zur Wahl gratuliert hat, war Zelensky, der dann per Twitter gratuliert hat. Da waren die Ergebnisse noch gar nicht offiziell bestätigt am Wahltag. Und genau der hat sich gut gestellt. Er hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit Trump, hat er damals geschrieben. Und das versuchen ganz, ganz viele, sich jetzt direkt mit Trump gutzustellen. Die mexikanische Präsidentin hat gesagt, natürlich, wenn die USA uns Migranten schicken wollen, und auch wenn das keine Mexikaner sind, natürlich nehmen wir die auf. Mark Zuckerberg hat gesagt, ja, unter Donald Trump, jetzt weht ein anderer Wind und wir werden diese ganzen Restriktionen, dieses ganze Fact-Checking und die ganze Zensur auf Facebook, auf Meta, die werden wir jetzt aufheben, weil es ist jetzt Donald Trump und Donald, ich bin dein Mann. Also,
außerdem hat er ihm $1 Million gespendet für seine Inauguration, genauso auch wie Tim Cook von Apple und all die anderen Tech-CEOs auch, die alle Joe Biden vor 4 Jahren nichts gespendet haben. Aber du hast natürlich absolut recht. Viele versuchen sich jetzt eben auch Donald Trump gegenüber sehr, sehr positiv aufzustellen und zu sagen, wir wissen, er verhält sich vielleicht auch anders. Revenge ist ein zentraler Aspekt seiner Kandidatur gewesen, zumindest auch was er immer vor sich hergetragen hat, gesagt hat, I will be your revenge. Nicht meine eigene. Ich werde nicht meine eigenen Rechnungen dann eben auch begleichen, aber ich werde sicherstellen, dass eben für euch, meine Wählerinnen und Wähler, wieder Besseres passiert. Deshalb ist er gewählt worden.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Also was hat sich geändert? Du sagst es, unter Joe Biden ist das nicht so passiert. Das ist aber auch nicht passiert, als Donald Trump zum ersten Mal ins Weiße Haus gewählt wurde. Was ist anders? Warum haben jetzt plötzlich alle, also ich würde sagen, die haben Angst vor diesem neuen Donald Trump? Warum haben die Angst vor einem, der jetzt nur noch 4 Jahre im Weißen Haus sitzt und danach nicht mehr drin sitzen kann, weil es verfassungsmäßig gar nicht möglich ist? Warum haben die Angst vor ihm?
Ja, also ich bleibe mir doch einmal beim Business, bei den Unternehmen, bei den CEOs, die jetzt, wie gesagt, einer nach dem anderen nach Mar-a-Lago fahren. jetzt das Böse zuspitzen wollen, würde sagen, so Kissing the Ring, dort auch hingehen, in den Ring küssen und sagen, wie können wir denn gut zusammenarbeiten? Du hast Mark Zuckerberg angesprochen, der eben gesagt hat, wir nehmen im Endeffekt sämtliches Fact-Checking raus. Das ist ein Punkt, den die Republikaner seit Jahren kritisieren und sagen, die ganzen liberalen Tech-Plattformen, die alle im Silicon Valley sitzen, die haben alle immer an die Demokraten gespendet, die haben immer auch die konservativen Meinungen klein gemacht. Wir wollen ja endlich ein ausgeglichenes Spielfeld haben. Deshalb war es ja damals auch so willkommen, gerade auch im konservativen Umfeld, eben auch Elon Musk zu sehen, der dann eben auch X übernommen hat. Aber jetzt gerade mit Elon Musk, mit Mark Zuckerberg, mit vielen anderen, ich glaube, was ist der Hauptdriver für diese Leute? Das ist natürlich auch eben das Unternehmertum bzw. Geld verdienen. Und wenn ich mir jetzt einfach nur anschaue, wie lief es dann unter Trump 1 und was haben die möglicherweise eben auch zu befürchten in Trump 2? Das sind natürlich A, die hohen Zölle, die sie natürlich eben auch durchaus auch erwischen können bei denjenigen, die zumindest Dinge auch importieren müssen. B, es sind natürlich auch die Deregulierung, von der sich natürlich viele eben auch einiges erhoffen. Ne? Wir sehen ganz klar in Deutschland, in Europa, DSGVO, wie hier auch reguliert wird, vieles auch richtig so ist, manches vielleicht auch ein Ticken übertrieben ist, aber ja, wo dann eben auch viele Amerikaner sagen, das geht uns doch alles auch viel zu weit. Das brauchen wir alle nicht. Und wir hoffen jetzt eben auch darauf, dass Donald Trump eben auch die Axt anlegt, zusammen mit Vivek Ramaswamy und Elon Musk in Doge, dem Department of Government Efficiency, und sämtliche Restriktionen, wie die Handschellen jetzt eben auch von uns sprengt. Ne? Und ich glaube, wenn jetzt du dir eine Analyse anschaust, ich glaube, die Washington Post hatte die vor ein paar Wochen drin, haben die geguckt, wer wurde denn am härtesten von den ganzen Schutzzöllen erwischt? Wie gesagt, Meta-Analyse von allen Unternehmen, die dann eben auch Sanktionen erfahren haben durch eben auch Schutzzölle. Da stellte sich dann fest, diejenigen, die an Donald Trump bzw. die Republikanische Partei gespendet haben, die haben plötzlich die ein oder andere Exemption, die Ausnahme eben auch erfahren und gemerkt, ah ja, uns hat es dann doch nicht so hart erwischt. Also könnte man jetzt eben auch davon sprechen, nochmal, ich habe die Analyse nicht gemacht, aber wenn ich mir das anschaue, könnte man zumindest sagen, das ist eine Art und Weise, dann jetzt eben sich gut mit Donald Trump zu stellen, in der Hoffnung, dass möglicherweise dann auch mein Unternehmen unterm Radar durchfliegen kann und halt nicht die volle Ladung an Zöllen oder Regulierung eben auch abbekommt und vielleicht dort auch durch ein Loophole durchschlüpfen kann.
Aber das sieht man ja auch zum Beispiel in der Art und Weise, wie Elon Musk argumentiert hat gegen die Beschränkung von Migration, eine Beschränkung von bestimmten Visa, die es ausgebildeten, hochausgebildeten Leuten aus aller Welt ermöglicht, in die USA zu kommen, dort zu arbeiten. Und da haben die Republikaner und auch Donald Trump eigentlich gesagt, nee, das wollen wir gar nicht, weil wir wollen gar keine Migranten mehr haben, egal ob die hochausgebildet sind oder nicht. Und Musk hat sehr stark dafür plädiert, nee, lass die bitte rein, die brauche ich. Also ist das dann durchaus auch der Versuch, aktiv einen Einfluss zu bekommen? Also nicht nur, sage ich jetzt mal, das bessere Stück Kuchen für sich zu gewinnen, sondern dann auch zu sagen, okay, nee, wir halten ihn doch auch für gefährlich, sodass wir ihn vielleicht auch bremsen müssen, weil das nicht so wie in der ersten Amtszeit von Trump sein wird, dass da noch die alteingesessenen Bürokraten sitzen, die ihn bremsen, weil sie wissen, der Typ ist ein bisschen irre und wir müssen auf die Bremse treten, auch wenn er Vollgas geben will.
Ich glaube, wir müssen ein paar Sachen wahrscheinlich auseinanderdröseln. Das eine ist natürlich irgendwie, dass Trump guckt, was ist einer der stärksten Sektoren bei uns in der amerikanischen Wirtschaft. Das ist natürlich alles, was aus dem Silicon Valley kommt, alles, was Richtung künstliche Intelligenz geht, alles, was irgendwie wirklich komplexes Manufacturing ist. So, da brauchen wir natürlich absolute Spezialisten, Data Scientists, Engineers und so weiter und so weiter. Tesla hat letztes Mal 700, beziehungsweise im letzten Jahr 724 H-1B-Visa eben auch ausstellen lassen. Das sind diese Visa, von denen du gerade gesprochen hast, ne? die Aufgabe hatten, eben auch Ausländer mit ins Land zu holen, um sicherzustellen, dass eben auch diese Leute, die unbedingt gebraucht werden zur Entwicklung von der Data Centers zu künstlicher Intelligenz und so weiter, eben auch vorhanden sind. Das ist natürlich aber konträr zu dem, was Donald Trump die letzten 8 Jahre gesagt hat, nämlich Amerika im Endeffekt, America first. Wir lassen jetzt keine Ausländer reinkommen, die jetzt erstmal unsere guten Jobs abgreifen. Ne? Da merkt man natürlich eben auch den Zwist, in dem sich dann plötzlich Donald Trump wiederfindet. Er braucht diese Leute, beziehungsweise hört von Elon Musk und anderen eben Tech-Konzernen, die eben sagen, wir brauchen die Entwickler, um das nächst bessere Produkt bauen zu können. Und gleichzeitig darf er sich natürlich von der Basis nicht verabschieden, weil die absolut essentiell für seinen weiteren Wahlerfolg oder eben halt auch einfach seinen Stellenwert in der Republikanischen Partei und eben auch sein Ansehen sind. Dementsprechend, ich glaube, das sind schon noch ein paar Kämpfe, die gekämpft werden müssen. Und da merkt man halt einfach, es gibt einen Unterschied zwischen Wahlkampf und Regieren. Und im Endeffekt kann man, glaube ich, sagen, also der härteste Tag im Wahlkampf wird immer noch der leichteste Tag dann eben auch im Regierungshandeln sein. Mhm. Oder ich finde, einer der schönsten Wahlkampfzitate überhaupt, you campaign in poetry, you govern in prose. Also die Poesie, die noch während der Kampagne stattfindet, wo du das Pure machen kannst, und dann die Prosa, wo es dann eben, wie gesagt, aufs Hart auf Harte ankommt, was du dann eben auch in der Amtszeit durchbrechen musst, wenn es sein muss.
Das, diese Diskrepanz, die du jetzt gerade beschrieben hast, zwischen dem Wahlkampf auf der einen Seite und dem, was dann danach kommt in der Regierungszeit, die macht sich ja jetzt auch ganz deutlich in diesen wahnwitzigen Ideen, dass Donald Trump bzw. die USA Grönland kaufen könnten oder eventuell sogar militärisch einnehmen könnten, um es Dänemark zu entreißen. Aus welchen Gründen auch immer, das ist nicht so ganz klar. Und ich habe dann heute ein paar Memes gesehen, wo dann Wähler Donald Trump fragt, ja, du hast uns versprochen, du wirst die Eier günstiger machen. Ja, jetzt werden die Eier günstiger, oder? Ach so, ja, wir werden jetzt den Panama-Kanal uns schnappen, wir werden Kanada zum 51. Staat erklären und ach ja, Grönland, das werden wir militärisch angreifen. Also, fühlen sich die Wähler in den USA, hast du da einen Einblick, fühlen die sich gerade auch so ein bisschen, wenn noch nicht verschaukelt von Donald Trump, so doch zumindest so, im Moment mal, das wollten wir eigentlich nicht haben, also skeptisch.
Ja. Ich denke mir vor allem auch, wie ist Olaf Scholz heute Morgen aufgewacht, als er festgestellt hat, er muss nachher eine Presseerklärung rausgeben und ein Statement machen und sagen, die territoriale Integrität von Grönland darf von niemandem irgendwie ausgehebelt werden. Auch das ist natürlich was wir, glaube ich, irgendwie uns erträumen könnten, was wir von Trump irgendwie wieder sehen könnten. Aber wirklich hart damit gerechnet haben, glaube ich, die wenigsten. Naja, ich glaube, was ist das Versprechen von Donald Trump? So ein Grundtenor hast du bei den Veranstaltungen, bei denen du bei Trump warst, gehört. Ich habe es immer wieder gehört, so, we're gonna get so tired of winning, we won't be able to take it anymore. We're gonna win, win, win. Und das ist ja eigentlich das Versprechen. Make America great again. Der kann sich auch nicht mit dem einfach nur zufrieden geben, was ist. Mount McKinley wurde wieder neu ernannt. Das ist der Berg in Alaska. Ne? Das war Denali, jetzt ist es wieder Mount McKinley. Trump muss überall im Endeffekt seine Handschrift nochmal da lassen. Es soll nicht mehr der Golf von Mexiko sein, es soll jetzt der Gulf of America sein. Panama-Kanal, warum nicht unter amerikanischer Flagge? Kanada, 51. Bundesstaat. Elon Musk hat gesagt, vielleicht müssen die Amerikaner auch noch Großbritannien befreien. Na, also es geht ja weiter und weiter und weiter. Die Geschichte wird niemals aufhören. Das heißt so, dieser Größenwahn, der natürlich auch in der amerikanischen Geschichte schon auch irgendwo mit angelegt ist, Manifest Destiny, ist ja das, was dieses Land umschreibt. Ne? Der American Dream, Greatness, Expansionism. Ne? All das auf der einen Seite und dann trotzdem auch wieder der Protektionismus, der eigentlich Trump groß gemacht hat. Ne? Also die einen haben sich beschwert, ja, wir wollen auf keinen Fall irgendwelche irrsinnigen Kriege mehr in Fernost haben oder in Nahost haben, sollte ich sagen. Und auf der anderen Seite reden wir jetzt plötzlich über eine militärische Invasion, die möglicherweise auch in Grönland anstehen könnte. Also nochmal, das passt alles nicht zusammen, aber der underlying factor ist, glaube ich, der, dass Trump sagt, wir gewinnen für euch. Ich werde es für euch besser machen, fängt an mit den Eiern und Bacon und den Spritpreisen und hört halt in Grönland auf.
Hm. Da sind wir jetzt auch schon in dem Thema, um das es auch bei unserer Veranstaltung ging, nämlich den Wahlkampf. Du hast jetzt gerade Olaf Scholz angesprochen, der befindet sich jetzt gerade in einem Wahlkampf, im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025, die er so wahrscheinlich nicht geplant hatte. Der dachte eigentlich, er hat noch bis September Zeit. Jetzt haben alle nur noch 45 Tage Stand jetzt Zeit bis zum Urnengang tatsächlich.
Ja.
So ein knapper Wahlkampf, den gab es ja in den USA in diesem Fall tatsächlich auch mehr oder weniger, weil eigentlich war es ja Trump gegen Biden, bis dann Biden zurückgetreten ist und dann war es plötzlich Biden, nicht Biden, sondern seine Nachfolgerin Harris gegen Trump.
Richtig.
Und es hat eigentlich alles von vorne angefangen. Wie hast du das erlebt in den USA? War das dann wirklich nochmal ein Neuanfang und alles auf Null oder konnte man doch einiges übernehmen? Und was hat diesen kurzen Wahlkampf so interessant und besonders gemacht?
Ich glaube, was hat ihn so interessant gemacht, dass du natürlich auf der einen Seite einen Kandidaten hattest in Trump, der ein absoluter Charakter ist, der halt jeden Tag jeden überraschen kann, so wie wir es eben gerade auch besprochen haben. Bei Trump ist es einfach so komplett unberechenbar. Du weißt nie, was kommt. Und deshalb ist natürlich auch jede Kamera, jedes Mikrofon 24 Stunden lang auf ihn gerichtet, weil du nichts verpassen möchtest. Und natürlich du und ich auch immer morgens aufgewacht sind und halt als erstes geschaut haben, was gibt's Neues, ne? Das war ja im Endeffekt wie eine Serie, die sich dort vor unseren Augen abgespielt hat, aber nicht eine Serie, die man auf Netflix bingen kann, weil alles gleichzeitig hochgeladen wird, sondern wie gesagt noch eine Serie, wie es früher war, als ich noch jung war, wo man wochenlang gewartet hat. Nur hier muss man halt eben im Minutentakt kann man aktualisieren und die nächste Folge wird halt auch sofort ausgestrahlt. Und das ist ja auch ein Aspekt vom Storytelling, den man bei Trump gesehen hat. Insofern, wenn man mich fragt, was kann man eben auch übertragen? Ich glaube, man sollte, und ich weiß, wie krude das klingt, aber schon auch Politik quasi wie eine echt gute Netflix-Serie denken. Dass man überlegt, wie fange ich an, jetzt meine Geschichte zu erzählen zwischen heute und dem 23. Februar 18 Uhr. Wie baue ich jeden Tag quasi eine neue Folge in dieser Staffel eben auch auf, um die Leute eben mit zum Season Finale und dann eben auch zu dem von mir angedachten Happy Ending eben auch mitzunehmen. Darum geht's. Und das ist, glaube ich, was Trump verstanden hat, dieses sequentielle Storytelling. Jeden Tag irgendwo wieder einen Plot-Twist mit reinzunehmen, einen Cliffhanger. Wie geht's weiter? Wie wird er sich entscheiden? Er wird ganz klar, weiß ganz klar, wer der Protagonist ist, wer der Antagonist ist. Ne? Jedes Mal gibt's einen neuen Schurken, der mit aufs Tableau gezogen wird. Also da sind unheimlich viele Parallelen drin. Also falls irgendwie Studentinnen und Studenten zuhören, die noch nach einer Masterarbeit suchen, ich würde mich wirklich mal interessieren, ob jemand mal untersuchen kann, welche Parallelen gibt es zwischen einer Netflix-Serie, einer erfolgreichen, nimm von mir aus House of Cards, und eben auch den letzten amerikanischen Wahlkampf, gibt es nicht auch Grundzüge, die ähnlich sind in der Erzählstruktur? Das war das eine, Trump. Ich will noch rüber zu der anderen Seite kommen. Ich meine, dasselbe Drama hat sich ja auch bei den Demokraten abgespielt. Ne? Drama im Sinne von dem guten alten griechischen Drama, ne? Der Dramaturgie, die sich dort entfesselt hat. Du hast Joe Biden, den ältesten Präsidenten aller Zeiten. Er sagt, ich trete nochmal an, ich bin der Einzige, der jemals Donald Trump geschlagen hat, der sich eben nicht dorthin aufmachen kann, um den Weg frei zu machen, katastrophale Debattenperformance hat. Ne? Dann wird Trump angeschossen. Dann merkt Joe Biden irgendwann auch so, ich muss jetzt eben auch einpacken, vor allem auch nach dem Parteitag. Und dann kommt Kamala Harris. Und wir schauen natürlich auch alle dort. Der ultimative Plot-Twist, ne? Neue Main-Character ist introduced. Ne? Und wir fragen uns jetzt, kann sie es? Am Anfang sieht alles positiv aus. Die Umfragen schnell nach oben. Und jetzt geht die Achterbahnfahrt halt eben auch weiter. Und ich glaube, das ist halt auch die Ingredients, wenn man sagt, Wahlkampf ist natürlich auch immer ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Wir müssen die Leute mitnehmen auf diese absolute Achterbahnfahrt. Und dieser amerikanische Wahlkampf war die absolute Achterbahnfahrt, noch mehr als 2020, noch mehr als 2016, selbst mehr als 2008. Und ich will jetzt nicht, dass wir irgendwie biegen und brechen hier auch in Deutschland die ultimative Achterbahnfahrt eben auch inszenieren, aber erinnere dich an 2021. Der eine Kandidat bei 13-14%. Annalena Baerbock schießt plötzlich auf, ich meine, 27% im April, Mai nach oben bei dem Parteitag. Lachen im Ahrtal, all das. Auch das war ja die ultimative Achterbahnfahrt. Insofern, ich glaube, das mitzudenken und zu überlegen, wie kann ich eben auch diesen Entertainment-Faktor, und ich weiß, wie shallow mich das klingen lässt, ne, dass ich irgendwie nach den Bildern auch irgendwie schreibe. Es sollte um Inhalte gehen, aber ich glaube, die Realität ist einfach, du wirst mit Inhalten alleine niemals gewinnen. Ja. Du musst dir immer auch überlegen, wie inszenierst du das Ganze.
Ja, pass auf, wir spielen das Spiel doch einfach mal durch. Wenn du sagst, Trump inszeniert das Ganze und macht daraus eine langfristige Erzählung, nicht nur so eine kleine Story, die er erzählt, sondern wirklich so eine Serie, Netflix-Serie, hast du gesagt. Und dann nehmen wir doch mal einen, der sich mit Storytelling befasst hat, Will Storr. Sein Buch The Science of Storytelling, er sagt, der Kern einer jeden guten Serie, eines jeden guten Films, in jedem dieser guten Filme steht eine Frage im Mittelpunkt. Who am I? Wer bin ich? Und der Charakter wird am Anfang dargestellt, die Hauptperson, und am Ende ist sie jemand ganz anders. Also es muss eine Entwicklung geben von, wer bin ich am Anfang oder wer denke ich, dass ich bin, und wer bin ich dann am Ende des Films. Und es ist immer eine Entwicklung. Ich glaube, in dem letzten Batman-Film wird das sogar ganz explizit gemacht. Da sagt Batman am Anfang, Chris Pattinson ist das, glaube ich, I'm Vengeance, und am Ende trifft er dann irgendeinen der Bösen, die sich als Batman verkleidet, und der sagt dann auch I'm Vengeance, und er merkt also, nee, ich bin nicht du, ich bin nicht irgend so ein Dahergelaufener, der sich als Vengeance verkauft, als Rache, sondern I'm Batman. So, das ist relativ offensichtlich. So viel zu Batman. Und ich glaube tatsächlich, dass Kamala Harrison an dieser Frage gescheitert ist. Würdest du mir zustimmen, dass Kamala Harris die Frage, who am I, wer bin ich, nicht beantwortet hat, nicht zufriedenstellend beantworten konnte und deshalb gescheitert ist? These.
Ich liebe es insofern, weg vom Union-Stiftung-Podcast hin zu dem neuen Union-Stiftung-Podcast, The Science of Storytelling. Ich finde es großartig. Ich meine, wer bin ich, der Protagonist oder die Protagonistin, die sich auf die Reise macht? Da gehen wir zurück zu Joseph Campbell, der Heldenreise.
Genau.
Ne? Im Endeffekt gehen wir zurück zu Odysseus und der griechischen Mythologie. Jemand, der sich eben auch die Frage stellt, wer bin ich, und sich auf die Reise macht, sämtliche Prüfungen bestehen muss und dann eben auch transformiert und als anderer rauskommt und eben auch rausgefunden hat, wer er ist, mit all den Hürden und Obstacles, die er eben auch überwinden musste. Bei Donald Trump ist ja das Irre, wenn ich mir so die klassischen Heldengeschichten anschaue, dann kann man die ja in unterschiedliche Archetypen und Muster eben auch mit runterbrechen. Und eins der gängigen Archetypen und Muster ist ja auch immer David gegen Goliath.
Ja.
Donald Trump ist der Einzige, der es geschafft hat, sowohl David als auch Goliath zu sein.
das
ist absolut faszinierend. Aber insofern, es geht bei Donald Trump natürlich auch um die Frage, wer bin ich? Aber er stellt vor allem auch den Amerikanern die Frage, wer wollt ihr überhaupt sein? Und vor allem sagt er, make America great again. Make America great again, make America great again sind vier Worte. Vier Worte, und ich würde argumentieren, make America great again ist eine in sich geschlossene Geschichte.
Ja, absolut.
Wie geht's los? Amerika war mal großartig. Es war das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Manifest Destiny. Wir können alles erreichen. Dann kam der Absturz. Und dann kam George W. Bush, der uns in irgendwelche irren Kriege geführt hat. Obama, der den Kommunismus ausgerufen hat. Joe Biden, der schläft. Und Donald Trump ist der Einzige, der ultimative Dealmaker, der Amerika wieder großartig machen kann. Es ist quasi die drei
Aktgeschichte
oder die Heldenreise von Joseph Campbell.
Genau, und dazu noch der Aufruf an das Publikum. Make America great again. Ihr könnt das machen, wenn ihr mich wählt.
Das ist es. Ne? Und jetzt bricht das eben runter an 25 unterschiedlichen Aspekten.
Ja.
Früher hatten wir ein Land, jetzt haben wir kein Land mehr, weil wir überrannt werden von Mexikanern, die Drogen mit unser Land bringen, die Vergewaltiger sind und Verbrecher. Deshalb baue ich eine Mauer. Auch wieder hier die Lösung. Ne? Das ist im Endeffekt die erste Folge. Dann kommt die zweite Folge. Ne? Und er sagt, wir werden über den Tisch gezogen von den Deutschen mit ihren Autos und den Chinesen mit ihrem billigen Stahl. Mein Name ist Donald Trump. Ich werde erstmal ordentlich Schutzzölle draufhauen. Dann kommen die Arbeitsplätze zurück und dein Bruder hat in Pennsylvania auch wieder Arbeit. Ne? Dann gehen wir weiter und sagen, während ich noch Präsident war Frieden in der Welt. Ne? Jetzt schauen wir rüber nach Israel, wir schauen nach Nahost, wir schauen in die Ukraine, wir schauen nach China und Taiwan. Überall ist Chaos, in den Iran. So, überall ist Chaos in der Welt. Mein Name ist Donald Trump. Ich bringe wieder Stabilität und Sicherheit in die Welt. Und dann haben wir natürlich auch wieder ein großartiges Land, weil unter Frieden funktioniert alles besser. Und so weiter und so weiter und so weiter. Das können wir ins x-beliebige ziehen. Aber Trump versteht halt eben, es gibt nicht ein Thema, sondern es gibt ein übergeordnetes Narrativ.
Mhm.
Und das ist nicht ein Inhalt, das ist nicht die Rente oder Löhne oder Steuern oder sonst irgendwas. Du brauchst die eine Erzählung, wo komme ich her, wo will ich hin, will ich hin, was steht zwischen mir und dem Erreichen vom Ziel und welche Themen nutze ich jetzt eben, um genau diese übergeordnete Idee zu transportieren. Und ich glaube, da ist auch nochmal der Unterschied zu sehen zwischen Story und Narrativ.
Mhm.
Story ist Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, das ist eine Geschichte. Narrativ ist der amerikanische Traum, Manifest Destiny. Und ich glaube, ein guter Wahlkampf kann auch da was lernen. Wir suchen nach dem übergeordneten Narrativ. Wo kommen wir her, Dominik? Wo wollen wir hin? Wie kann ich als der designierte Präsident, Donald Trump in dem Fall, euch von A nach B bringen, ins gelobte Land bringen, the promised land? Und vor allem jetzt, wie nutze ich Geschichten, um eben auch zu verkörpern, warum der Status quo nicht mehr so tragbar ist und warum müssen wir uns alle gemeinsam auf die Reise begeben, um eben auch das Promised Land zu erreichen. Das ist, glaube ich, der Kern und das ist was er verstanden hat.
Ja, und jetzt würde ich, um den Bogen mal zu spannen zu unserem Wahlkampf hier in Deutschland, jetzt würde ich einfach behaupten, dass...
Das ist auch das, was mir als erstes eingefallen hat, als ich Promised Land gesagt habe, dass du denkst, Olaf Scholz.
Nein, pass auf. Andersrum. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, so diese Narrative finden und diese Story zu finden und nicht so sehr auf die rationellen Fakten zu gehen, sondern eher auf die Gefühle, auf dieses nicht wirklich Greifbare, aber jeder versteht es, dass das in Deutschland beim letzten Wahlkampf 2021 insbesondere die Grünen geschafft haben. Mit dem mit der Klimapolitik, dieses Gefühl, das damals groß war, mit Greta Thunberg auch noch, als sie noch publikfähig war, zu sagen, die Welt geht vielleicht unter und wir müssen jetzt handeln, um dieses 1,5-Grad-Ziel noch zu erreichen. Das war so ein Narrativ und da haben die Grünen drauf gesetzt und haben es geschafft, dadurch zu punkten. Und aktuell ist es insbesondere die AfD, die das macht. Das Ding, würde ich sagen, bei uns ist aber, dass dieses, ich spreche Gefühle an und keine Fakten, als Populismus verschrien wird und dadurch die meisten Parteien lieber die Finger davon lassen und lieber in den alten Politikduktus hineingehen und doch nochmal die großen Worte benutzen und sprechen, wie Politiker eben sprechen. Und ich glaube, dass da viele aber scheitern und insbesondere dann auch an den Extremen scheitern, die nämlich gar kein Problem haben, auch mal Gefühle anzusprechen und Gefühle auch zu nutzen und den Leuten das Gefühl zu geben, hey, klar, und natürlich habt ihr alle Angst vor dem Wolf und dann kann der Experte noch so oft erzählen, ja, der Wolf zieht durch und der Wolf macht nichts und der hat Angst vor den Menschen. Ja, aber niemand von denen nimmt euch ernst, dass ihr Angst vor dem Wolf habt. Würdest du das auch so unterstreichen, dass das eine Gefahr ist, wenn man diesen Populismus komplett ignoriert?
Ich glaube, dass man durchaus sagen kann, Wahlkampf muss auch Themen überwinden. Mhm. Es geht primär darum, eben auch Gefühle anzusprechen. Das ist jetzt total leicht gesagt in so einem Podcast, wie wir gerade hier sitzen, auf der Metaebene, als wenn du eben in einem Wahlkreis sitzt und sagst, klar, ja gut, aber ich muss ja irgendwie auch Themen transportieren und irgendwo muss ich einen Aufhänger finden, wo ich mit den Leuten anknüpfen kann und dann ist es halt eben, was weiß ich, die Kita und die Bildung und die Renten und so weiter, die Themen, auf die ich jeden Tag auch angesprochen werde oder halt, dass einfach die Preise zu hoch sind und ich wissen will, wie kannst du eben meine Preise senken und wenn ich dann eben kommen mit, aber wir werden ein neues Zeitalter von Großartigkeit hier einläuten und so weiter und so weiter. Ich sage, er hat sie nicht mehr alle. Ich wollte eigentlich nur wissen, wir werden Preis vom Sprit wieder einen Ticken billiger. Ne?
Okay.
Ich glaube, so wenn ich mir überlege, so Wahlkampfplanung, ne, sind noch 45 Tage bis zum Wahltag, aber wenn du und ich jetzt eben mit einem Kandidaten, mit einer Kandidatin zusammensitzen würden, und wir sagen, was ist eigentlich wirklich eine Kampagne? Würde ich mal argumentieren, eine Kampagne ist immer eine Antwort. Unsere Aufgabe ist es rauszufinden, was ist die Frage der Wählerinnen und Wähler. So, jetzt muss man natürlich sagen, es geistern bei den Wählerinnen und Wählern halt 10.000 Fragen im Schädel jeden Tag rum. Na, der eine sagt, wie können die Spritpreise runtergehen? Die zweite Frage, wo kriege ich gute Bildung für meine Kinder her? Die nächsten sagen, wie kann ich hier noch im Alter gut leben und würdevoll altern, wenn die Renten immer weniger werden und so weiter und so weiter. Kann ich meinen Verbrenner noch in 5 Jahren fahren? Na, jeder hat irgendeine andere Frage. Jetzt können wir natürlich versuchen zu sagen, prima, dafür schreiben wir ein Wahlprogramm. Du und ich setzen uns hin, wir machen Google Doc auf und wir versuchen alle Fragen zu finden. Und jetzt geben wir 5 Stichpunkte, 5 Bullet Points zu jeder dieser Frage. Das formatieren wir, schreiben unser Plan für Deutschland drauf und das ist dann unser Wahlprogramm. Das wird halt nur niemals irgendwann jemand lesen. Das heißt, wir müssen eine andere Herangehensweise nehmen. Und ich glaube, insofern können wir sagen, was ist eigentlich die Frage der Wählerinnen und Wähler? Oder wir sagen, welche Frage müsste sich der Wähler oder die Wählerin stellen, damit das, was wir anbieten, die einzig richtige und plausible Lösung ist. Ja? Das heißt, eigentlich ist es nicht, wir sägen dir den Schädel auf und gucken rein, welche Frage da drin steckt, sondern wir sägen dir den Schädel auf und überlegen, welche Frage müssen wir dort reinmassieren, damit das, was wir im Angebot haben, das einzig richtige ist. Das ist das, was man manchmal auch natürlich Agenda-Setting nennt. Ne? Wir setzen die Agenda und probieren dann eben auch das zu beantworten, was wir vorab eben auch platziert haben. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dem 2021er Wahlkampf und sagen, naja, was war da die zentrale Frage? Sagst du, damals war es Klima, Greta Thunberg, 1,5%, Klimawandel, Überschwemmung, Brände und so weiter und so weiter. Wenn die Frage ist, oh Gott, die Welt wird sich überhitzen, wir werden alle jämmerlich krepieren, wäre die einzig wirklich plausible Antwort auf die Frage des Klimawandels, dann war es wahrscheinlich nicht der Kohlekumpel Armin und der Kohlekumpel Olaf, sondern es war wahrscheinlich Annalena Baerbock, die die Einzige sein kann, die sagt, ich habe mit dem Alten nichts zu tun, ich bin die Einzige, die wirklich auch plausibel erklären kann, wie wir die neue Zeit mit Klimaschutz und so weiter auch einläuten können. Hm. So, das war aber nicht die Frage. Ja, Olaf Scholz hat es ganz gut geschafft, die Frage zu drehen, und hat gesagt, wenn nachts um 3 im Kanzleramt das rote Telefon klingelt und irgendwo auf der Welt was passiert, möglicherweise massiver Truppenaufzug an der Grenze Europas, ne, und der amerikanische Präsident an der Strippe ist und sagt, jetzt müssen wir alle zusammenstehen, jetzt müssen wir alle handeln. Wer soll nachts um 3 das rote Telefon abnehmen? Ne? Soll's, und die Frage hat er eben in der Woche von der Wahl gestellt, Armin Laschet sein, der halt gelacht hat, soll es Annalena Baerbock sein, die halt auch ihre Probleme mit Lebenslauf und Buch und Plagiat und so weiter hatte, oder ist halt Olaf Scholz, der quasi seit 16 Jahren immer der Schattenkanzler war, Minister war, in jedem Ministerium, das schon irgendwie rumgelaufen ist, der schon in jedem WLAN-Passwort in ganz Berlin eingeloggt war, der weiß, wie es läuft, und quasi Angela Merkels, sie kennen mich. Ne? Im Endeffekt war, nichts wird sich ändern. Angela ist weg, Mutti ist weg, Vati ist hier und alles geht genauso weiter. Ne? Der Slogan war eigentlich so von einem Werbespot aus meiner Kindheit. Deutschland hat irgendwie gesagt so, ich will so bleiben, wie ich bin. Und Olaf Scholz hat gesagt, du darfst. Ne? Und insofern, die Frage war eher, wie muss ich mich nach dieser Covid-Zeit, nach der dieser Wahlkampf stattgefunden hat, wie muss ich mich am wenigsten verändern? Und wer von denen bietet mir an, dass ich mich nicht verändern muss? Und da hat halt Olaf Scholz die Hand gehoben, hat gesagt, alles bleibt beim Gleichen.
Ja, klar. Ja, das klingt spannend.
Also Kampagne ist immer eine Antwort. Unsere Aufgabe ist rauszufinden, was die Frage, aber wenn wir es richtig machen, dann ist die Überlegung, welche Frage muss sich der Wähler, die Wählerin stellen, während die in die Wahlkabine reingehen, Stimmzettel aufmachen, Stift in die Hand nehmen? Welche Frage müssen sie sich in dem Moment stellen, die ich beantworten kann und besser beantworten kann als alle anderen? Diese Frage massiere ich in den Schädel rein.
Letzte Frage, wie kriege ich die Frage, die ich glaube, dass sie die richtige ist, die sich der Wähler stellen muss, wie kriege ich die unters Volk? Wie kriege ich die verbreitet am allerbesten? Und was können wir da aus dem US-Wahlkampf auch vielleicht lernen, wo wir sagen, hey, das sind vielleicht Strategien, also sollte ich mir vielleicht doch überlegen, das Facebook-Konto nicht zu löschen, oder sollte ich in einen Podcast gehen? Also wie würdest du sagen, kriege ich das am besten?
Es ist so schön, dass du mir so eine einfache Frage zum Schluss stellst. Geh einfach zu Joe Rogan und frag dich aus. Call Her Daddy als Podcast. Ich weiß nicht, was das Pendant in Deutschland ist. Hotel Matze und Mickey Beisenherz. Viele Grüße. In Alles Gesagt Podcast kannst du das irgendwie 15 Stunden lang erzählen, wenn du Olaf Scholz oder Friedrich Merz oder Robert Habeck oder wer auch immer bist. Du musst ja natürlich auch da wieder überlegen, wer sind die Wählerinnen und Wähler, die ich ansprechen möchte? Wo sind die? Wie kann ich sie erreichen? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten, dort eben auch zu kommunizieren? Die Art und Weise, wie ich kommuniziere, bietet die sich wirklich an für TikTok? Lohnt es sich dort im Endeffekt nochmal denselben Facebook-Content oder YouTube-Content hochzuladen? Oder muss ich vielleicht auch ein bisschen was anderes machen? Der ist natürlich auch ein Luxus, wenn du 1,5 Milliarden Dollar für deinen Wahlkampf einnimmst in 107 Klar. Tagen wie Kamala Harris und halt ein ganzes Team dafür abstellen kannst, eben für jeden Kanal, für jede Zielgruppe spezifisch Content zu produzieren. Oder ob du halt sagst, ich bin Wahlkreiskandidat im Wahlkreis, keine Ahnung, 125 und muss im Endeffekt mit Bordmitteln versuchen, alles irgendwie auch hinzubiegen. Das ist eine deutlich größere Herausforderung, und nichtsdestotrotz auch da musst du halt den Fokus legen. Und das ist ja das, was Wahlkampf ist und auch was im Endeffekt Strategie ist. Jeder Wahlkämpfer, egal ob du Kamala Harris, Donald Trump oder halt eben auch ein lokaler Bürgermeisterkandidat bist bei einer Kommunalwahl oder sonstiges, du hast immer zu wenig Zeit und du hast immer zu wenig Geld. Immer. Das verbindet alle Kandidatinnen und Kandidaten, jede Kampagne. Ich glaube, die Leute, die am Schluss gewinnen, sind diejenigen, die es verstehen. Wie kann ich die limitierte Zeit maximal effektiv einsetzen und das Maximum eben auch aus meinen Ressourcen rausziehen? Insofern überleg dir genau, du hast 45 Tage Zeit. Wie kann ich jeden Tag, jede Stunde, jede Minute eben meinem Ziel einen Schritt näher kommen? Und wo muss ich einfach auch zwangsläufig die Axt anlegen und Sinnloses wegschneiden? Doge, Department of Campaign Efficiency. Genau, in dem Fall wäre es dann Campaign. Doge ist Government, hier ist es Campaign. Das wäre vielleicht ein ganz interessanter Agenturname. Aber so, wie kannst du wirklich die Effektivität maximal nach oben treiben, um, wie gesagt, jede Minute deine Gewinnchance zu maximieren?
Julius Vanilla, Kampagnenexperte, durch und durch US-Experte, vielen, vielen Dank für das sehr, sehr interessante, sehr spannende Gespräch. Das mit dem Storytelling-Podcast, das überlegen wir jetzt bei uns nochmal. Und ich sage aber vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir sind sehr gespannt, wie das zum einen in den USA mit Donald Trump jetzt weitergeht, jetzt wo er im Weißen Haus dann demnächst bald sitzt. Und natürlich blicken wir ganz, ganz besonders auf den Bundestagswahlkampf. Wir sind gespannt, was da noch passiert, ob Podcasts auch in Deutschland das Rennen entscheiden werden, wer das Rennen macht und was auch im Kleinen passiert. Vielen, vielen herzlichen Dank für das super spannende, interessante Gespräch.
Ich freue mich auf die Achterbahnfahrt mit dir und allen anderen. Bis bald.
Julius Fandela, Kampagnenstrategieberater und Wahlkampfexperte, vor allem für die USA, im Gespräch mit mir über Donald Trump, die USA, den Bundestagswahlkampf und was man ja für Wahlkämpfe mitnehmen sollte, wenn man über den Atlantik drüber blickt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr die Folge cool fandet, wenn ihr das spannend fandet, das Gespräch zwischen mir und Julius Fandela, bewertet uns doch, lasst uns Sterne da. Euer Lob in Sternen ausgedrückt hilft uns weiter, bringt uns dann wieder Reichweite und damit auch ein bisschen mehr Follower hoffentlich. Zeigt es gerne auch euren Freunden. Wir freuen uns, wenn ihr uns empfehlt, auf welche Art und Weise auch immer. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.